Wir wollen darüber reden, warum es in der Wissenschaft oder vielleicht auch in der Geschichte sehr oft nur über, oder in der Lehre generell sehr oft nur über Männer gelehrt wird und auch ja, da wie so ein männlicher Blick quasi drauf ist. Warum ist denn das so? Gibt es in der Geschichte jetzt wirklich einfach weniger Frauen, die sich ja engagiert haben oder etwas entdeckt haben, oder sind sie in Vergessenheit geraten? Inwiefern ist denn das vielleicht auch einfach ein strukturelles Problem, also dass es nicht nur Männer gibt, die vielleicht schlauer sind, sondern einfach auch, dass Frauen immer wieder der Zugang auch und die Möglichkeit überhaupt zu forschen genommen wurde.
Ja, also ich glaube, man kann sagen, dass es tatsächlich ein strukturelles Problem ist. Ist es ja bis heute zum Teil. Auf der einen Seite, dass man eben Frauen Zugänge verwehrt hat. Auf der anderen Seite, dass man das, was Frauen gemacht haben, Wichtiges getan haben, eben auch abgewertet hat, marginalisiert hat. Diese beiden Komplexe, glaube ich, sind es. Das eine ist, das muss man ganz einfach sagen, bis in zum Jahre 1918, 19, wo die Frauen eben in Deutschland und auch woanders in Europa das Frauenwahlrecht bekommen haben, war Frauen die Übernahme eines Amtes, einer offiziellen Tätigkeit, eines politischen Amtes, der Beitritt in eine Partei und so weiter und so fort. Also alles das, was sozusagen öffentlichkeitswirksam ist und damals wie heute eben eine ganz bestimmte populäre Bedeutung auch hat und auch entsprechend gewürdigt wird, verboten. Also Frauen konnten das gar nicht machen, was Männer alles tun konnten. Männer waren im gesamten öffentlichen Bereich diejenigen, die das Sagen hatten. Frauen war der Zugang schlichtweg verweigert. Das Ganze gilt auch für die Bildung. Also die ersten Frauen in Deutschland haben um 1908 überhaupt erstmal Abitur machen können und danach erst so peu à peu in ganz bestimmten Fächern, zum Beispiel Medizin, zum Beispiel Rechtswissenschaften, aber in allen anderen eben nicht, ein Studium aufnehmen können. Das bedeutet, dass Wissenschaftlerinnen, die eben wirklich an Universitäten oder in Forschungseinrichtungen bestimmtes leisten konnten, sehr, sehr spät erst in der Wissenschaft ihren Platz gefunden haben, weil man auch dort den Frauen den Zugang eben verweigert hat. Und wenn man dann in die früheren Jahrhunderte schaut, da ist es natürlich ganz klar. Ne? Also die eine der einzigen, die sich zum Beispiel hier in der Region dagegen sehr stark verwehrt hat, war die Dorothea Christiana Erxleben, die erste Frau, die im 18. Jahrhundert in Halle an der Universität eine Promotion in Medizin mit Erlaubnis damals des preußischen Königs ablegen konnte in lateinischer Sprache, die von ihrem Vater unterrichtet wurde. Und sie hat eben ein Werk verfasst, in dem sie sich ganz klar ausgesprochen hat gegen eben diese Marginalisierung der Frauen, dass die Frauen eben in bestimmte stereotype Zusammenhänge, sprich Kindererziehung, Haushalt und so weiter gedrängt werden und ihnen eben die Gelehrsamkeit absprach. Also das heißt, man hat ihnen den Verstand, die Vernunft, überhaupt sowas tun zu können, wie was Wissenschaftliches zu erarbeiten, gelehrt zu sein, einfach abgesprochen, qua Geschlecht.
In der Filmwissenschaft gibt es ja den Ausdruck Male Gaze und damit will man auf eine Darstellung aus rein männlicher Perspektive aufmerksam machen. Würden Sie sagen, dieses Phänomen gibt es auch in der Wissenschaft?
Also ich glaube, das ist einfach schon dadurch gegeben, dass zwischen 85 und mehr Prozent derjenigen, die Wissenschaft betreiben, auch heute noch in manchen Fächern einfach männlich sind. Und die bringen natürlich ihre Perspektive auch mit in die Wissenschaft ein. Und dass zum Beispiel sowas wie Geschlechterforschung erst sehr spät in den Wissenschaften entdeckt wurde, nämlich erst ab den 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es vor allem eben Frauen waren, die die Aufmerksamkeit für Frauen in der Wissenschaft oder auch im Alltag, in der Politik und so weiter, dass sie, also die Frauen selbst, das erst eingebracht haben. Und weil es so wenige sind, ist es natürlich immer noch recht marginalisiert, das zu tun.
Wir haben ja jetzt gerade auch viel über Frauen und Männer gesprochen. Ich würde jetzt gern von dieser Geschlechterbinarität nochmal wegkommen, weil wenn wir da wegblicken, ist es ja nochmal eine ganz andere Lehre, die sich da auftut, wie, ja, wie steht es denn um Menschen abseits der, ja, Geschlechterbinarität, also zum Beispiel Intermenschen?
Also ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage und vor allem ist es auch etwas, was jetzt gerade erst von den Betroffenen selbst immer wieder versucht wird zu thematisieren. Von der Universität selbst her kommt eher wenig. Wir haben natürlich den Anspruch, dass wir divers sein wollen, also das heißt aufgeschlossen sein wollen. Die Otto-von-Guericke-Universität hat den Slogan, eine Uni für alle zu sein. Das heißt also sehr stark auch von den Gleichstellungsbüros her und von denjenigen, die sich damit beschäftigen oder den Betroffenen selbst her, wird eingefordert, wird dazu aufgerufen, eben eine Vielfalt auch gut zu finden und vor allem die Vielfalt als eine Bereicherung zu empfinden. Aber ich glaube, die Realität hinkt da noch sehr, sehr stark hinterher.
Also wir haben ja gerade schon angesprochen, genau, dass es früher ein strukturelles Problem auch war. Und inwiefern ist denn dieses strukturelle Problem immer noch gegeben?
Also ich glaube, dass das strukturelle Problem, gucken Sie sich einfach nur die Zahlen an, ja, die Zahl der Studierenden ist ja ungefähr gleich jetzt mittlerweile. In manchen Fächern wie Medizin sind sogar die Frauen auf dem Vormarsch. Aber insgesamt, wenn Sie die sozusagen Karriereleiter hochverfolgen, dünnt sich das derart nach oben aus. Und wir haben eben am Ende der Karriereleiter höchstens, naja, um die 20% Frauen, und der Anteil ist ja in den letzten 15, 20 Jahren nicht unbedingt enorm gestiegen. Gucken Sie sich das Ganze an in der Politik, da ist der Trend sogar rückläufig. Also Frauen, die in den Ministerien sitzen, Frauen, die in der Bundesregierung sitzen und so weiter und so fort. Das ist täuscht. Darüber hinaus, dass wir eine Bundeskanzlerin hatten, dass eben der Rücklauf auch in der Politik gegeben ist. Und wir sind lange nicht jenseits einer strukturellen Benachteiligung oder auch, wie es in der Wissenschaft heißt, einer hegemonialen Männlichkeit. Also sprich einer Männlichkeit oder eines vorherrschend Männlichen, das eben seine Machtposition, denken wir an die DAX-Unternehmen und so weiter und so fort, seine Beziehungen und so weiter, immer noch so ausspielt, dass wir eben Prozentzahlen von 20% zu 80% oder von 35% zu 65% und so weiter haben. Also sprich eine Parität, ne, die ja auch in der Politik jetzt eingefordert wurde, besteht selbstverständlich in vielen, vielen Bereichen noch immer nicht. Auch in der Wissenschaft nicht.
Was gibt es denn aktuell für Initiativen, Projekte, die probieren, auf Frauen in der Wissenschaft und in der Geschichte aufmerksam zu machen? Oder haben Sie Ideen, was jetzt sich ändern müsste, um zum einen eben und vor allem erstmal vielleicht auf diese ja vergessenen Flinter-Menschen aufmerksam zu machen?
Ja gut, also das eine ist, wenn man eben zum Beispiel aus der Geschichte kommt, wie das bei mir der Fall ist, ist eben diese Frauen aus dem Vergessen herauszuholen. Das heißt, ich muss ins Archiv gehen, ich muss über diese Frauen forschen, obwohl gerade für Frauen oder zu Frauen auch in der Vergangenheit sehr wenig hinterlassen wurde, weil sie waren ja unwichtig. Das, was sie getan haben, wurde ja schon in der Geschichte oder in der damaligen Zeit eben als nicht so wichtig erachtet als das, was die Männer gemacht haben. Und deswegen wurde auch sehr wenig über sie aufbewahrt, zum Beispiel auf Familiennachlässe, was auch immer da die Quellen sein mögen. Das ist für Männer sehr viel mehr und sehr viel ausgeprägter vorhanden als für Frauen. Das heißt also, wer sich mit den vergessenen Frauen, wie ich das gemacht habe, mit meinem Kollegen und Kolleginnen beschäftigt, der hat eine sehr große Stange an Mehrarbeit zu leisten, weil einfach die Quellen nicht so da sind. Aber man muss suchen, suchen, suchen. Und wenn man es wissenschaftlich machen möchte, und das, denke ich, ist auch wichtig, dass man keine Mythen erzählt, sondern wirklich auch begründet, was erforscht, dann dauert das eine Zeit lang. Aber der Erfolg, glaube ich, ist dann gegeben, wenn man, wie wir das in unserem Projekt in den zwei Bänden zu Frauen in Sachsen-Anhalt gemacht haben, mehrere hundert Frauen wirklich aus der Vergessenheit heraus nochmal an die Öffentlichkeit bringt, ihre Lebensgeschichte erzählt, auch Angaben zu Werken, die sie verfasst haben oder zu Dingen, die sie getan haben, nochmal reinstellen kann, sodass weitere, die Interesse an diesen Frauen haben, eben auch weiterforschen können. Und das, denke ich, ist wichtig, um dann eben auch das Gesamtbild der Geschichte nochmal anders zu gestalten. Also wenn man weiß, in Sachsen-Anhalt waren es eben nicht nur die großen Männer, die da gewirkt haben, sondern viele hundert Frauen, unter anderem die, die in meinen beiden Büchern drin sind, die eben wirklich Essentielles geleistet haben, dann wandelt sich der Blick auf die Geschichte und der Blick in die Geschichte.
Und was müsste vielleicht noch passieren, um dieses strukturelle Problem anzusprechen, dass es immer noch sehr viel mehr Männer und auch eine, ja, wie Sie angesprochen haben, männliche Hegemonie noch in der Wissenschaft gibt?
Ja gut, das einzige Mittel, was es da gibt, ist einfach immer weiter und weiterhin über die Berufungsverfahren eben Frauen auch einzustellen, sprich den Frauen eben die ersten drei Plätze, das sind die Plätze, von denen man zu einer Professur berufen werden kann, nicht zu verweigern. Also das wird ja oft noch getan, vielleicht nicht mit böser Absicht, aber man sollte doch immer wieder überlegen, was sind auch die Kriterien für die Wissenschaftlichkeiten. Wenn die Kriterien, um zum Beispiel eine Professur zu bekommen, diejenigen sind, die Männer bevorteilen, also sprich, so und so viel Auslandsaufenthalte, so und so viel Bücher und so weiter und so fort. Und es gibt keine Kriterien, die beispielsweise eine Mutter von drei Kindern dann mit sozusagen berücksichtigen, dann ist es klar, dass immer der männliche Bewerber nach vorne kommt. Und da muss man auch, glaube ich, nochmal die Berufungsverfahren, da muss man nochmal die Einstellungskriterien, das alles muss man, glaube ich, überdenken. Und vielleicht auch, wenn es gar nicht anders geht, und das scheint ja der Fall zu sein, in vielem eben wirklich mit Quoten arbeiten.